Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, stellt euch mal folgende Stellenanzeige vor. Gesucht wird eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter mit einer möglichst niedrigen Auffassungsgabe. Er oder sie sollte sich nicht durchsetzen können und keine gute Schulausbildung besitzen. Also Note 3 und schlechter besonders gewünscht. Das wäre doch was, ne? Könnt ihr euch eine solche Stellenanzeige vorstellen? Wahrscheinlich nicht. Aber so ähnlich liest sich der heutige Predigttext. Da beschreibt Paulus, wer in der Gemeinde dabei ist, und das würde jedenfalls bei vielen zu einer solchen Stellenanzeige passen. Lesen wir 1. Korinther 1, die Verse 26 bis 31. Seht doch, liebe Brüder und Schwestern, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind berufen. Sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. Damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist, zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Damit, wie geschrieben steht, Jeremia 9, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Amen. Paulus schrieb diese Verse etwa so um 55 nach Christus. Er hatte nach längerer Pause wieder Kontakt mit dieser Gemeinde in Korinth. Korinth, eine Hafenstadt, so ähnlich wie heute St. Pauli vielleicht, nicht? Mit viel unterschiedlicher Bevölkerung, viele Sklaven, viel Prostitution, das war die Situation. Und dort hatte Gott eine Gemeinde sich zusammengerufen. Und wenn wir den Textzusammenhang schauen, dann beschreibt Paulus direkt vor unserem Text die Bedeutung des Kreuzes, dass das Kreuz nämlich im Mittelpunkt des Glaubens steht. Und Korinth war ja in Griechenland und er schreibt da auch, den Griechen, für die Griechen ist das Kreuz Blödsinn. Torheit nennt Paulus das. Das kann doch nicht sein, dass einer für die Sünden von anderen stirbt. So ein schwacher Gott. Und die meisten Gebildeten, die waren da besonders gut drin zu sagen, also das passt nicht zu dem, wie wir uns Gott vorstellen. Und sagt Paulus, schaut doch auf die Gemeinde, schaut auf euch selber. Ist nicht das, wie die Gemeinde zusammengesetzt ist, sozusagen ein Bild, ein Zeichen dafür, dass Gott gerade die Schwachen gebraucht, gerade der schwache Jesus am Kreuz alles tut für euch. Schauen wir uns den Text also genauer an unter der Überschrift, was zählt, und drei Gedanken dazu. Das erste, was vor Gott nicht zählt, was nicht zählt. In unserer Welt ist klar, wer etwas darstellt, der zählt etwas. Wer intelligent ist, wer einen besonderen Titel hat, wer Macht hat, wer Einfluss hat, der ist etwas Besonderes. Der ist im Gespräch, über den wird vielleicht berichtet, der kann etwas erreichen. Und dabei geht es nicht immer um bestimmte Qualifikationen. Entscheidend ist oft, wie kann sich einer präsentieren. Wenn einer souverän und mediengerecht auftritt, dann kommt er an bei den Leuten. Erst recht im Internetzeitalter. Und wie ist das bei Gott? Ganz anders. Paulus macht es hier sehr deutlich in unserem Text. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind berufen, heißt es gleich im ersten Vers unseres Textes. Die sozialen Schichten im Römischen Reich basierten damals noch stärker auf Abstammung als auf Reichtum, aber klar war, Adlige hatten ein besonderes Ansehen, hatten aber eben auch eine besondere Bildung. Aber nach allen Kriterien, die es gab, damals und heute, gehörten der Gemeinde in Korinth wenige Christen aus den oberen Schichten an, sondern die meisten waren eben eher aus den unteren Schichten. Weise nach dem Fleisch meint jetzt hier nicht, dass die also besonders gut sich im Fleischsorten auskannten, sondern meint eben im menschlichen Sinne besonders klug. Also hoher IQ oder gute Noten. In Vers 27 steht dann, damit er die Weisen zu Schanden mache und damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und dann Vers 28, damit er zunichte mache, was etwas ist. Das heißt, bei Gott zählt nicht das, was in unserer Gesellschaft zählt. Bei ihm ist es völlig gleichgültig, wie hoch der IQ ist, ob einer nun intelligent ist, gute Noten hat oder auch nicht. Ob einer gut reden kann oder auch nicht. Ob einer bei den Leuten beliebt ist oder auch nicht. Alles das zählt nicht bei Gott. Im Gegenteil, Gott beruft besonders gerne die, die in der Welt eben nicht so viel gelten. Und das sah man auch offensichtlich damals in der Zusammensetzung der christlichen Gemeinde in Korinth. Da versammelten sich nicht die Honoratioren der Stadt, sondern viele Sklaven und niedere Arbeiter. Übrigens finden wir diese Vorliebe Gottes für schwache Leute auch an vielen Stellen in der Bibel. Nehmen wir mal ein paar Beispiele. Da ist zum Beispiel der König David. David hatte 7 Brüder, das waren die älteren, gestandene Männer. Und die werden alle vorgestellt und nein, aber die beruft Gott nicht. Er beruft ausgerechnet den kleinen, jungen, Hirtenjungen David. Und Gott sagt dazu, ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Das Herz ist viel wichtiger als das, was einer äußerlich darstellt. Oder der Mose, der große Mose, der Israel aus Ägypten geführt hat. Da heißt es in der Bibel, er hatte eine schwere Sprache. Vielleicht stotterte er oder konnte sich irgendwie nicht so richtig gut ausdrücken. Oder er hatte keine natürliche Autorität, wie man heute so sagt. Und ausgerechnet den sucht sich Gott aus, um sein Volk aus der Sklaverei zu führen. Übrigens haben wir so etwas Ähnliches bei Paulus selbst auch. Paulus, der große Missionar, der durch die Gegend gereist ist, durch das Römische Reich und viele Gemeinden gegründet hat. Gerade in Korinth wurde dem Paulus mal vorgeworfen, du Paulus, du kannst zwar tolle Briefe schreiben, aber wenn du hier redest, eigentlich erbärmliche Rede. Da gab es Konkurrenzapostel, die konnten viel besser reden und die Leute dann abspenstig machen von dem, was Paulus sagte. Aber auch hier, genau diesen Paulus mit seiner schwachen Redegabe, den hat Gott gebraucht, um so viele Menschen für ihn zu gewinnen. Übrigens auch Kinder sind ein Bild dafür. Kinder können auch nichts leisten oder darstellen. Und was sagt Jesus? Lasst die Kinder zu mir kommen, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, kommt nicht hinein. Also, vor Gott zählt nicht das, was vor der Welt zählt. Gott hat ganz andere Maßstäbe. Vielleicht fühlen Sie sich oder fühlst du dich auch manchmal wie ein Versager. Vielleicht haben dir schon deine Eltern oder Lehrer mal gesagt, ach, du kannst nichts, aus dir wird nichts. Vielleicht erinnerst du dich an den Sportunterricht in der Schule, wo du immer als Letzter oder Vorletzter in die Fußballmannschaft gewählt wurdest. Oder an andere, die sich darüber lustig gemacht haben, weil du so dick bist oder unreine Haut hast oder was auch immer. Vielleicht hast du im Beruf schon öfter die Erfahrung gemacht, andere kriegen das besser hin als ich. Andere bekommen die besseren Posten. Andere sind im Team beliebter. Und wenn du solche Erfahrungen kennst, dann möchte ich dir zusagen, gerade dich kann Gott gut gebrauchen. Bei ihm zählt was ganz anderes. Bei ihm brauchst du nie den Eindruck zu haben, ich bin nichts wert, ich bin nicht gut genug, ich tauge nichts. Nun könnte man denken, dass Gott nun die reichen, die klugen und einflussreichen Leute nicht mag, dass die sozusagen keine Chance hätten bei Gott. Wir müssen genau lesen. Hier steht ja nicht, kein Weise nach dem Fleisch und keine Mächtige und angesehen hat Gott berufen, sondern da steht, nicht viele. Auch in Korinth, auch in der Gemeinde damals gab es einflussreiche und angesehene Leute. Das sehen wir uns auch im 1. Korintherbrief selber, Kapitel 11, da kritisiert Paulus die Abendmahlspraxis der Gemeinde und beschreibt, dass reiche Leute den Armen etwas weggegessen haben. Also es gab offensichtlich reiche und höher gestellte Leute auch in Korinth, aber eben in der Minderheit. Warum in der Minderheit? Offensichtlich ist es für Leute, die menschlich gesehen sehr stark sind, schwieriger zu glauben als für Leute, die sich oft schwach fühlen. Ist ja auch klar, wer sich stark fühlt, dann neigt er dazu zu sagen, also ich krieg's hin, ich hab's drauf, mir kann nichts passieren, ich kann mich durchsetzen. Wozu braucht man da Gott? Und schwache Menschen haben es leichter zu merken, ja, ich brauche Hilfe. Ich bin angewiesen auf Gott. Also, wir sehen, Geld, Klugheit, Macht ist es bei Gott nicht das Entscheidende. Es kommt auf etwas ganz anderes an. Und das führt uns zum Zweiten, was vor Gott zählt. Was töricht ist vor der Welt und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Kommt es also darauf an, möglichst wenig zu wissen, so nach dem Motto, je dümmer, desto frömmer? Das meint Paulus sicher nicht. Es gab auch viele arme und ungebildete Leute, die sich gegen Gott stellten. Und die sind ihm auch nicht näher als irgendwelche Mächtigen, die das tun. Also wenn man jetzt sagen würde, du musst nur arm, ungebildet und wichtig sein, dann würde man ja auch diese weltlichen Dinge auch wieder zum Maßstab machen, nur eben im umgekehrten Vorzeichen. Also bitte, ihr Konfis, nicht den Lehrern sagen, der Pfarrer hat mir gesagt, wir müssen nichts mehr machen, das ist besser für Gott. Nee, also das nicht. Aber nochmal, bei Gott kommt es auf etwas ganz anderes an. Und worauf kommt es an? Lesen wir in Vers 30. Auf Jesus Christus, dass wir ihn in den Mittelpunkt stellen. Auf das, was er für uns getan hat. Wir lesen hier, er ist uns gemacht zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Vers 30. Schauen wir uns genauer an, was das heißt. Vier Dinge haben wir hier. Jesus Christus als Erste gemacht zur Weisheit. Man könnte auch übersetzen Klugheit. Das heißt, wer sich an Jesus hält, der ist wirklich klug. Der ist viel klüger als so mancher Professor vielleicht. Nehmen wir ein Beispiel. Wer sich an Jesus hält, der weiß, was richtig ist, dass Gott uns die Gebote gegeben hat und dass es gut ist, nach diesen Geboten zu leben. Inzwischen merken auch Wissenschaftler und Politiker, dass unsere Gesellschaft kaum etwas nötiger hat als Werte. Woher sollen die Werte herkommen? Christen wussten das schon immer, dass wir Werte brauchen und dass Gott uns Werte setzt durch seine Gebote. Das ist die wahre Klugheit. Und diese Klugheit ist nicht abhängig von Intelligenzquotienten oder Noten in der Schule. Dann spricht Paulus als Zweites von der Gerechtigkeit. Gerechtigkeit meint, wir gelten vor Gott als Gerechte. Die wir eigentlich ungerecht sind, gelten als Gerechte, weil Jesus uns gerecht macht. Wir müssen uns also nicht irgendwie etwas verdienen bei Gott, Punkte sammeln im Himmel und sagen, oh, hoffentlich habe ich genug getan. Und das ist der wahre Reichtum. Wir müssen gar nicht viel Geld haben, um reich zu sein. Durch Jesus sind wir innerlich viel reicher als einer, der Jesus nicht hat und im Herzen ganz arm ist. Ein schöner Spruch dazu, ohne Jesus hast du nichts, wenn du alles hast. Mit Jesus hast du alles, auch wenn du nichts hast. Was haben wir durch Jesus? Wir haben einen, der uns immer liebt, einen, der immer da ist, auch im neuen Jahr, an jedem Tag sagt Jesus, ich bin bei dir, hat er versprochen seinen Leuten. Wir haben einen Sinn im Leben. Wir haben ein Ziel im Leben. Wir haben eine Hoffnung, egal was kommt. Wir haben Trost. Und darum haben wir es dann auch gar nicht nötig, anderen zu beweisen, wie toll wir sind. Sondern Jesus, er ist der Inhalt unseres Lebens, der Mittelpunkt, wie wir es gesungen haben. Und das ist viel mehr und viel kostbarer als alles andere. Das dritte Stichwort, was Paulus uns hier nennt, ist die Heiligung. Heiligung heißt nicht, dass wir jetzt uns heilig sprechen lassen von der katholischen Kirche. Heiligung heißt, dass wir mit unserem Leben mehr und mehr dem entsprechen, wie Gott sich menschliches Leben gedacht hat. In diesem Sinne können alle Christen Heilige sein. weil sie das Heil annehmen, weil sie sich von Gott, dem heiligen Gott, prägen lassen. Nicht, weil sie immer alles richtig machen oder immer toll sind, sondern weil Gott sie prägt und verändert. Und so kann dein Leben ganz wichtig sein für Gott in dieser Welt. Und das Leben wird bedeutsam. Und da brauchen wir gar nicht in der Zeitung zu stehen oder bewundert zu werden. Man könnte ja mal fragen, wer bewegt eigentlich mehr in dieser Welt? Ein Politiker, den viele kennen, der in unzähligen Ausschusssitzungen über diese und jene Gesetze diskutiert? Oder vielleicht eine Frau, die irgendwo in Südamerika oder Afrika in einem Missionskrankenhaus in geduldiger Arbeit krank gepflegt und ihnen von Gottes Liebe erzählt? Gott wirkt oft durch scheinbar ganz unwichtige Menschen. Und er kann auch durch dich ganz viel bewegen, auch im neuen Jahr. Und das vierte und letzte, was wir hören, was Jesus bringt, die Erlösung. Als Menschen, die zu Jesus gehören, sind wir erlöst vom Tod. Wir haben eine ganz große Hoffnung. Wir müssen uns nicht irgendwelche Denkmäler setzen, haben wir gar nicht nötig. Ist gar nicht so wichtig, ob unser Name mal im Geschichtsbuch steht oder nicht. Wir wissen, wir kommen einmal zu Gott. Und das ist viel wichtiger. Jesus Christus ist uns gemacht zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Das heißt, mit ihm haben wir viel mehr als das, was uns diese Welt zu bieten hat. Was er für uns getan hat, darauf kommt es an. Und das zählt vor Gott. Das verändert unser Leben. Das zählt. Und darum ist es wichtig, vor Gott auch schwach sein zu können. Und zu glauben, an Jesus zu glauben, heißt ja eben auch zu sagen, Herr, ich brauche dich, ich schaffe es nicht alleine. Wie geht es Ihnen, wie geht es dir im Glauben an Jesus? Und wenn du vielleicht noch weiter weg bist von Jesus, könnte der Anfang des neuen Jahres ein guter neuer Anfang mit Jesus sein. Und zu sagen, Herr, ich will mich ganz neu dir anvertrauen. Zugeben, dass ich es eben nicht alleine hinkriege, sondern alles von dir erwarten. Und gerade dann, wenn wir schwach sind, kann er besonders viel tun. Ich erlebe das selbst auch immer wieder. Ich kann mich erinnern, ich hatte letztlich bei einer Predigt das Gefühl, also das war überhaupt nichts heute. Und genau nach dieser Predigt, da habe ich von besonders vielen Leuten Rückmeldungen bekommen, dass sie sagten, das hat mich angesprochen. Offensichtlich hat Gott auch da besonders gewirkt, wo ich mich schwach fühlte. Noch ein letztes zu unserem Text, was in der Gemeinde zählt. Paulus hat den ersten Korintherbrief in eine konkrete Gemeinde geschrieben, wie der Name sagt, an die Gemeinde in Korinth. In dieser Gemeinde gab es ein Problem, steht im ersten Kapitel, da gab es Spaltungen. Spaltung wegen Personenkult, die sagten die einen, ich gehöre zu dem. Aber meistens ist das ja so, wenn es in einer Gemeinde verschiedene Grüppchen gibt, dass man da auch so selber denkt, naja, also wir sind doch ein bisschen klüger, ein bisschen frömmer, ein bisschen einflussreicher als die andere Gruppe. Was sagt Paulus dazu? Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Das heißt, auch in der Gemeinde soll es nicht darum gehen, wer hat mehr Ansehen, wer kann sich besser durchsetzen, wer hat mehr Fans sozusagen, sondern immer soll Jesus im Mittelpunkt stehen. Er ist es, dem alle Ehre zukommt, nicht irgendwelchen Menschen. Vers 29 schreibt Paulus, damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Das heißt, dass wir nie vergessen, alles, was wir haben, unsere Gaben, den Einfluss, den wir haben, die Klugheit, die wir haben, die Möglichkeiten, die handwerklichen Dinge, alle Gaben, die Gott geschenkt hat, sind eben seine Gaben. Ist nicht auf unserem eigenen Mist gewachsen. Und wir haben darum keinen Grund, stolz zu sein oder zu denken, ja, ich bin aber besser als andere. Natürlich können wir dankbar sein für Gaben, für Möglichkeiten, die Gott schenkt. Aber eben nicht stolz sein. Denn wer stolz ist, meint, er hat es selber geschafft. Interessant ist, was wir dazu in Jeremia 9, 22 lesen. Paulus zitiert ja auch Jeremia 9 und direkt vor dem, was Paulus zitiert, steht Folgendes. Ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit, ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke, ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums, sondern allein, dass ihr mich kennt. Wir sehen, ja, nochmal, es gibt auch Starke, es gibt auch Kluge, es gibt auch Reiche in der Gemeinde. Und die brauchen wir auch. Die können viel Gutes tun. Manche christlichen Werke und Aktivitäten würden überhaupt nicht funktionieren, wenn es zum Beispiel nicht Unternehmer mit viel Geld hätten, die sagen, ich unterstütze die. Aber entscheidend bei allem ist es geht nicht um uns. Es geht allein um Gott, um Jesus. Es ist gut und wichtig, dass wir uns in der Gemeinde auch gegenseitig loben und Anerkennung geben. Das sollten wir übrigens viel mehr tun, vielleicht gerade im Siegerland. Also nicht nur kritisieren, wenn irgendwas nicht so passt, sondern auch mal sagen, das war richtig gut. Wir hatten vor 2 Monaten den Kurs Entdecke dein Potenzial. Und da ging es auch darum, dass wir entdecken, welche Gaben Gott geschenkt hat. Und dass wir uns auch gegenseitig uns das sagen und nicht eben nach dem Motto leben, nicht kritisiert ist genug gelobt. Aber bei allem Lob muss klar sein, letztlich loben wir nicht Menschen. Wir loben Gott, denn alle Gaben kommen von ihm. Also wenn du siehst, dass jemand was gut kann, wie wäre es dann sozusagen, wie schön, dass Gott dir diese Gabe gegeben hat. Dann sagen wir etwas Positives, was den anderen sicher freut, aber wir geben Gott die Ehre dafür. Ich kenne Christen, die reden gerne von sich, was sie alles wieder Tolles für Gott gemacht haben, wen sie alles kennen, wie wichtig sie sind. Und wenn ich sowas höre, dann frage ich mich manchmal, geht es dir eigentlich mehr um dich oder geht es dir mehr um Gott? Und ich stelle mich auch selbst in Frage und überlege, was steht eigentlich bei mir im Mittelpunkt? Ich glaube, es ist gut, dass wir uns das immer wieder fragen. Das bedeutet übrigens auch, dass wir nicht beleidigt sind, wenn wir mal übersehen werden. Zumal das ja meistens unabsichtlich geschieht. Es geht ja gar nicht um mich persönlich. Es geht ja um Gott. Er hat alles gegeben und er ist der Herr der Gemeinde. Und wenn es letztlich nicht um uns und unsere Stärken geht, dann sind wir auch nicht abhängig davon, dass wir meinen, wir müssten alles können oder immer alles richtig machen. Dann können wir auch Fehler machen, ohne Angst, dass ich jetzt einen auf den Deckel bekomme und einer sagt, oh, was hast du denn da wieder gemacht? Ich sage immer so schön, wir müssen eine fehlerfreundliche Gemeinde sein. Nicht, dass wir die Dienste nicht ernst nehmen, so gut wir können, aber Fehler passieren. Und Gott kann eben gerade aus den Fehlern, aus der Schwachheit Großes machen. Und das ist doch eine ganz große Entlastung, dass ich nicht etwas darstellen muss, sondern dass ich auch schwach sein darf und auch Fehler machen darf. Und es ist auch gut, dass wir uns als Gemeinde fragen, sind wir eigentlich offen für Menschen, die sonst am Rand stehen? Lassen wir sie mitarbeiten, wenn sie Jesus dienen wollen. Oft sind ja gerade die, die nicht so im Mittelpunkt stehen, für Gott ganz besonders wichtige Mitarbeiter. Es wäre doch schade, wenn wir dem im Wege stehen. Nehmen wir also mit, und das können wir auch sozusagen als Motto nehmen für das neue Jahr, für das Jahr 2024, dass wir sagen, wir wollen miteinander Gott die Ehre geben, persönlich und als Gemeinde. Und da können wir staunen, was er aus kleinen und schwachen Anfängen macht. So wie am Kreuz, so auch in der Gemeinde. Lass uns beten. Herr Jesus, danke, dass du ganz andere Maßstäbe hast als unsere Welt. Danke, dass wir bei dir auch schwach sein dürfen. Hilf uns, dass du wirklich das Wichtigste bist, bei mir persönlich. Und auch in der Gemeinde. Wir wollen alles mit dir und für dich tun. Amen.
Ja, himmlischer Vater, Jesus Christus, du Heiliger Geist, hab du Dank dafür, dass wir uns hier heute so wunderbar frei versammeln konnten. Hab du Dank dafür, dass wir dir zuhören konnten, dass du Christian bevollmächtigt hast, uns dein Wort zu verkünden, dass wir lernen dürfen, dass wir Dinge aufnehmen dürften, die sich an uns jetzt auch in unserem Alltag widerspiegeln. Herr, schenke du, dass diese Worte, die du uns zugesagt hast, dass wir diese Worte umsetzen, dass wir darüber nachdenken. Hab du Dank dafür, dass wir uns so frei versammeln dürfen. Hab du Dank dafür, dass wir so ungehindert dein Wort hören, erleben und auch leben können. Hab du Dank dafür, dass wir doch immer wieder die Möglichkeit haben, zu dir zu kommen mit all unseren Anliegen, mit all unseren Dingen, die uns beschäftigen. Mit all unserem Ich dürfen wir zu dir kommen. Alles, was uns ausmacht, was uns beschäftigt. Herr, hab du Dank dafür. Von ganzem Herzen danke ich dir. Und ich bitte dich darum, dass das Wort, was wir gehört haben, in uns Frucht trägt. Dass du uns aufbaust zu deinem Tempel. Dass unser Ich immer mehr abnimmt und dein Ich in uns immer mehr zunimmt. Dass wir immer mehr und näher an dich heranrücken. Dass wir immer mehr das sagen und das denken, was du denkst und was du sagst, gesagt haben möchtest. Hab du Dank dafür. Und so bitte ich dich nun auch für die Missionare, die in der ganzen Welt unterwegs sind, die dich bezeugen, auch in den schwierigsten Situationen, in den schwierigsten Gebieten. Herr, segne du sie, einen jeden Einzelnen, mit seiner Familie oder allein, sei du ganz fest bei ihnen. Segne du ihr Tun und ihr Handeln, ihr Sprechen und ihr Singen. Segne du die Menschen, denen sie dein Wort verkündigen. Öffne ihre Herzen, ihren Geist für dich, dass sie dich aufnehmen, dass sie erkennen, dass du die einzige Rettung bist für uns. Herr, ich danke dir dafür, dass ich das bitten darf. Und ich bitte dich von ganzem Herzen auch darum, schenke doch, dass die Kriegsparteien sich verständigen, dass die Kriege aufhören in dieser Welt, dass diese Unruhe aufhört in dieser Welt. Du siehst die Menschen, die darunter leiden müssen, weil sich andere streiten oder weil andere nicht miteinander klarkommen. Herr, ich bitte dich von ganzem Herzen darum, schenke doch, dass sie miteinander sprechen, dass sie Kompromisse und Lösungen finden. Sei du da in den Gesprächen, wirke du in den Herzen und öffne du den Geist für den Frieden. Ich bitte dich von ganzem Herzen darum, dass wir nicht nur Frieden sagen, sondern dass wir allesamt Frieden leben. Dass wir wissen und auch uns damit auseinandersetzen, was das Wort Friede bedeutet, Herr. Du weißt, wie schnell das so gesagt ist. Du weißt, wie schnell wir Dinge daherreden. Vater, bitte schenke du, dass wir besonnener mit solchen Aussagen umgehen, dass wir einfach Gedanken darüber machen, uns darüber machen. Herr, und hab du Dank dafür, dass wir dir das hier jetzt alles bringen dürfen. Und ich danke dir auch dafür, dass du alles erhörst und alles gehört hast. So befehle ich uns jetzt auch mit Seele, Geist und Leib an. Amen.
Und nun geht in diesen Sonntag, geht in die neue Woche, geht in das neue Jahr mit Gottes Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.